Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus, an diesem Montag, wir haben drei Themen, Verbot von Tabakwerbung, ja oder nein. Dann zwei Corona-Opfer, der Djokovic und der Präsident von der, oder bisherige Präsident von der CS, der Horta Osorio. Und ein Corona-Gewinner, der österreichische Skifahrer Kriechmeier. Und dann reden wir über den Wladimir Putin und auch die, die ihn offenbar in der Schweiz verstehen und ihn unterstützen. Also Tabakwerbung hast du gestern geschrieben in der Sonntagszeitung und hast dort mit Vokabeln um dich gerührt, die man so in letzter Zeit kennt, oder?
Welche Vokabeln?
Ich lese mal vor. Von Eigenverantwortung, von einem freien Willen, von einem mündigen Bürger, keine Spur. Es gibt ihn nicht in den Augen jener, die immer genau wissen, wie die anderen leben sollten. Es ist eine Gouvernantenideologie, eine Fräulein-Rottenmeier-Politik, die sich in Werbeverboten auslebt.
Das ist wahnsinnig gut geschrieben. Das ist ja sehr gut. Ja, nein, das ist der Punkt, aber du bist ja mit meiner Position sicher einig. Es ist etwas Heikles, wenn wir anderen Leuten vorschreiben, wie sie leben sollen. Und auch beim Rauchen ist es ein bisschen so. Ich begrüße es, ich gebe es und einiges sagen. Ich begrüße es, dass weniger Leute rauchen. Ich finde, die meisten sollten aufhören. Aber am Schluss müssen das die Leute selber entscheiden.
Nein, also man muss auch schauen, wie das Ganze entstanden ist. Es gibt eine Zigarettenindustrie, die hat jahrzehntelang mit falschen sogenannten wissenschaftlichen Gutachten gelogen, hat gesagt, sei nicht gefährlich. Millionen von Leuten sind gestorben. Und Philip Morris, übrigens der grösste Tabakkonzern der Welt, ist schon ein bisschen weiter als du. Und die Befürworter von dem, die sagen, Tabak und Zigaretten und Nikotin ist nicht mehr in und suchen andere Geschäftsfelder. Und ihr wollt das untertreiben unter diesen Begriffen Eigenverantwortung, mündiger Bürger und so weiter. Eben, das haben wir jetzt ja erlebt, genau in dieser Corona-Zeit, wenn ich das irgendwie noch sichere.
Also erstens, die Tabakindustrie, ich habe keine Aktien bei der Tabakindustrie, wie die das bewältigen wollen, das ist eher ein Problem. Dass sie sich im gesellschaftlichen Wandel anpassen, finde ich gut, würde ich auch machen. Aber ich bin absolut überzeugt, der Grund, warum heute weniger Leute rauchen, hat mit einem anderen Gesundheitsbewusstsein zu tun. Das finde ich gut. Genauso viele Leute trinken auch keinen Alkohol mehr trinken zum Mittagessen. Sie trinken auch mehr Sport machen und so weiter. Wir haben uns geändert und das ist auch okay. Aber das muss nicht der Staat verfügen. Und vor allem glaube ich, wirklich bei dem Werbeverbot ist ein das, man hat keine Ahnung, hat das überhaupt etwas bewirkt. Weil Gegenpropaganda ist ja genauso stark. Ich meine, du kannst dich gut erinnern an den berühmten Film vom Büro Cortesi, irgendwie der Duft der freien, weiten Welt. Wir haben das schon damals gesehen, glaube ich in den 80er Jahren, haben wir da den Film gesehen in der Schule. Also Gegenpropaganda läuft schon lange und das ist auch okay, das ist gar kein Problem. Aber ich glaube, die Leute, die das Gefühl haben, ein Werbeverbot wird dazu führen, dass weniger Leute rauchen, die glauben dann stark.
Ja, warum machen die dann Werbung und geben Millionen aus, wenn es nichts nützt? Also ich muss ein bisschen persönliche Erlebnisse da preisgeben in diesem Zusammenhang. Ich bin da ein bisschen persönlich geprägt. Als junger Werbeassistent bin ich in der Werbeagentur Wiener und Deville gewesen. Und dann habe ich plötzlich mal so einen Zigaretten-Account bekommen, Palmal. Und ich hätte da sollen mithelfen und so. Und habe gesagt, das kann ich doch nicht machen. Ich weiss, der Surgeon General Report in Amerika hat gesagt, das ist absolut tödlich und Millionen von Menschen kommen mit Lungenkrebs über und bin dann wegen dem ausgestiegen aus der Werbeindustrie, weil ich gesagt habe, ich kann nicht für etwas Werbung machen, wo ich als absolut schädlich finde. Dann bin ich zum Fernsehen gegangen, habe einen Film gemacht, unter anderem auch von Konzerten habe ich berichtet, wo man den jungen Leuten, 16, 15-Jährigen, so Zigarettenpäckchen abgegeben, so kleine Versuchchen, hat sie auf diese Art und Weise anfixen und ich habe das grässlich gefunden, mittlerweile verboten, aber man hat das zurückgenommen. Aber es war eine Form von Werbung, und zwar eine direkte Form von Werbung. Und dann das Dritte muss ich auch noch sagen, Wir beim Radio dürfen keine Werbung machen für Zigaretten. Ja,
finde ich
auch
schlecht.
Nicht für Alkohol.
Ja, finde ich schlecht.
Und offenbar, warum ist das so? Entweder man findet die Werbung beim Radio viel besser und stärker als in Zeitungen oder Plakat, oder einfach der Staat hat das Gefühl gehabt, ja, so halbpatzig gehen wir in das Ganze rein. Und darum muss ich sagen, ich bin absolut klar der Meinung, das ist anachronistisch, dass man jetzt noch Werbung macht für Zigaretten, wo alle wissen, dass es absolut schädlich ist. Das wissen alle, inklusive Tabakkonzerne.
Gut, aber das Gute ist, dass du dich jetzt selber wieder leid hast. Du hast vorher behauptet, die Tabakindustrie hat die ganze Zeit gelogen darüber, dass es sehr schädlich ist. Ob sie gelogen haben oder nicht,
weiss
ich nicht, ist mir egal. Aber ich bin absolut überzeugt, das war wahrscheinlich in den frühen 30er Jahren, die du vorher geschildert hast.
Ach, nein, bis in die 80er und 90er Jahre.
Ich mache einen Witz, nein, wo du ein Werbeassistent warst. Du hast das in den 70er Jahren schon gewusst. Alle haben es gewusst. Rauchen ist schädlich, das hat man gewusst. Die Tabakindustrie hat können machen, was man hätte wollen. Es geht um eine Grundsatzfrage. Es geht gar nicht an sich um Zigaretten. Es geht erstens darum, soll der Mensch selber entscheiden, was er darf machen. Und solange das ein legales Produkt ist, hat der Staat nichts zu suchen. Wenn der Staat Rauchen schlimm findet, dann soll er es verbieten, so wie Heroin, dann machen wir eine Volksabstimmung. Aber solange das nicht der Fall ist, geht es nicht, dass man gleichzeitig verbietet, dass die Industrie darf Werbung machen für das. Und das Zweite ist, ganz ehrlich, ja, ich bin absoluter Skeptiker, was Werbung bewirkt. Es bewirkt etwas, aber wenn du Zahlen anschaust, jetzt beim Rauchen, dann muss ich sagen, wahnsinnig viel hat jetzt das nicht bewirkt, dass man das Rauchen wahnsinnig geächtet hat, verboten hat, dass man die Werbung verboten hat. Die Zahlen sind, 33% war es 1997, 27% ist es heute. Es ist ein wahnsinniger Rückgang und der Rückgang ist gut, ich betone es. Ich finde Rauchen schlecht, ich finde es sehr schlecht. Aber ich glaube nicht, dass man so mit Werbeverbot und so weiter dem könnte begegnen.
Ja gut, es ist einfach historisch anders gelaufen. Marihuana ist verboten, ob es weniger schädlich ist als Nikotin und Teer etc. Aber die Bilder, die man gemacht hat früher, der Marlboro Man, der in dieser grossen amerikanischen Wildnis rumreist, ist in der Natur, ist gesund. Wir wissen mittlerweile, er ist an Lungenkrebs gestorben. Andere Bilder, es war cool gewesen. Viele Filme von Belmondo angefangen, immer alle die Filmstars haben geraucht etc. Das sind Vorbilder gewesen für die Jugend und eben vor allem Peergroups, wenn man gehört, wenn die anderen geraucht haben, raucht man auch. Und darum dürfen wir nicht angefixt werden, weil du und ich, wir sind nicht mehr Rauch. Oder du bist es nicht mehr, ich bin noch nie gewesen. Aber man weiss sozusagen, alle Leute, die rauchen, die finden das schlecht und wollen wegkommen und sie können nicht, weil Nikotin ist eine der gefährlichsten Drogen, von der man ganz wenig wegkommen kann. Und wenn du sagst, Rottenmeier-Politik, jeder soll es selber machen, bist du dann gegen das Angurten im Auto? Ist das auch Rottenmeier-Politik?
Nein, ich finde, das kann man ja nachher dann begründen, dass man einfach unglaubliche Kosten hat. Und ja, letztlich könnte man vielleicht darüber reden, ob das Angurten nötig ist. Die meisten Leute würden sich heute freiwillig angurten. Schau, ich finde, das geht ja, da haben wir ja zu viel geredet. Public Health ist ein total heikles Thema. Du musst gewisse Sachen den Leuten sagen, du musst gewisse Aufklärung betreiben, finde ich völlig richtig. Ich finde zum Beispiel richtig, wenn man fürs Impfen tut werben. Ich finde das wichtig, das ist okay. Aber man darf es nicht übertreiben. Und beim Rauchen haben wir jetzt schon 30 Jahre Erfahrung mit dieser Kampagne gegen das Rauchen. Und der Erfolg ist meiner Meinung nach nicht so durchschlagend gewesen, dass man ein anderes Prinzip opfert. Und das andere Prinzip
ja,
ist Pressefreiheit und Werbefreiheit. Nein, schau, Rasch, es geht nicht. Du kannst nicht das Radio plötzlich verbieten, das geht einfach nicht.
Aber ich sag dir, man hat es ja verboten beim Radio von Anfang
man
an.
Aber das Produkt, dass Zigaretten hat man nicht verboten. Radiolose hat man nie verboten.
Nein, aber dass wir Werbung machen dürfen.
Ja, finde ich eine Sauerei. Ich finde, es sollte Werbung machen.
Ja, gut.
Auf jeden Fall.
Ich will es nicht machen.
Ja, das ist okay. Aber ich finde, man sollte können. Solange das Produkt legal ist, darf man dafür werben. Ich bin auch dafür, dass man für Medikamente Werbung macht.
Ja, hast du denn gefunden, dass wir im Lokal nicht mehr dürfen rauchen, dass wir im Flugzeug nicht mehr dürfen rauchen, Herr Rottenmeier?
Ja, das finde ich absolut richtig, wegen Passivrauchen.
Eben.
Mich stört es als Passivrauchen.
Also.
Aber wenn man die Meinung hat, dass man mit diesen Verbot dazu beiträgt hat, dass die Raucher weniger rauchen, tut mir leid, das ist einfach eine Vogelstrauß-Politik. Die funktioniert nicht, geht nicht.
Doch, es muss verhindert werden, dass Junge reinkommen, die es dann so schwer haben, vom Rauchen wegzukommen. Und die Werbung, wenn die nicht wirken, Markus, dann wird die doch nicht gemacht. Die haben doch das abgecheckt. Die haben doch ihre Studie, die das beweisen. Da ist doch irgendwie blauäugig, wenn du sagst, ja, die Werbung hat keine Wirkung, also müssen wir sie darum erlauben.
Ja, also gut, also man sieht ja, dass auch in anderen Ländern, die Werbeverbote viel extremer sind. Das Rauchen hat nicht abgenommen. Wenn das, richtig wäre, mal, wenn das
nein,
richtig
es ist zurückgegangen.
Wir haben keinen grossen Unterschied. Die Schweiz, die relativ liberal ist, was Werbeverbot betrifft, hat nicht mehr Raucher als jetzt, ich weiss jetzt nicht mehr ganz, welche Länder genau, aber sehr viele westeuropäische Länder haben mehr Raucher als die Schweiz, obwohl die Werbeverbote in der EU viel strenger sind. Aber ich kann noch etwas anderes wollen sagen. Grundsätzlich geht es nicht nur ums Rauchen. Ich will es noch einmal betonen. Es geht überhaupt darum, darf man Werbeverbote aussprechen für Produkte, die legal sind. Plötzlich heisst es, Fleisch ist auch nicht gut, Zucker ist auch nicht gut.
Ja, aber es gibt doch auch Werberichtlinien, zum Beispiel für Medikamente
ja,
und alle
ich
Sachen.
Falsch. Wieso macht man das? Finde ich falsch. Okay. Wieso dürfen wir für die Medikamente nicht werben? Sehe ich nicht ein. Ist es ein legales Produkt? Nein. Da ist auch wieder so ein Fräulein Rottenmeier, ja, Geisterhändler, wo einfach sagt, du, Roger, Dr. Roger Schawinski und Dr. Markus Sohn, wir wissen es besser. Das ist einfach nicht gut.
Gut, in Amerika hat man Oxycodon zugelassen. Das ist so ein Heroin-Ersatzprodukt. Sind Millionen von Menschen daran gestorben, weil das so beworben worden ist, Markus. Und das weisst du, es sind jetzt Milliardenklagen rum. Hunderttausende sind dort süchtig. Ist auch legal gewesen.
Ja, aber dann muss man aber Behörden kritisieren und nicht die Werbeindustrie.
Ja, mal auch.
Dass ja, ich meine, wenn die Behörden etwas dort legalisieren, wo offensichtlich... Das ist wie bei Heroin.
Nein.
Ich finde, ich bin gegen Heroin-Liberalisierung genau aus dem Grund, weil die Folgen einfach zu unberechenbar sind.
Nein, das Oxycodon ist natürlich ein starkes Schmerzmittel oder Antischmerzmittel gewesen. Es ist dann einfach anders eingesetzt worden, die Leute sind süchtig geworden und sind gestorben. Es ist immer noch eine Frage, wie tut man es erlauben und wie wird es dann genutzt. Und wenn es falsch genutzt wird und falsch promotet wird und viele Leute können so viel Geld verdienen an dem Ganzen, dann führt das zu diesen Katastrophen. Reden wir über etwas anders aktuell, ganz übers Wochenende. Drei Fälle zum Thema Corona. Der Novak Djokovic, haben wir alle mitverfolgt. Der CS-Präsident Antonio Horta Osorio, nach 8 Monaten ist er draus. Und der Vincent Kriechmeier, der gewonnen hat am Lauberhorn, obwohl er eigentlich nicht hätte starten dürfen. Reden wir zuerst über den Djokovic, den Posterboy von den Impfgegner, ist ein Held in Serbien. Das ist ein Land, wie alle anderen in Osteuropa, mit einer tiefen Impfquote. Und wir haben ja das auch erfahren im letzten Sommer, wo dann viele aus diesen Regionen zu uns gekommen sind und uns angesteckt haben. Ist dort ein Märtyrer geworden? Sein Vater hat gesagt, er musste leiden wie Jesus.
Das ist ein guter serbisch-orthodoxer. Nein, ich meine den Fall Djokovic, und das ist ja ähnlich wie beim Kirchmeier. Grundsätzlich ist es so, es gibt Corona-Regeln, deshalb finde ich auch, dass der CS-Präsident zurücktreten musste. Corona-Regeln müssen durchgezogen werden, ob arm oder reich, ob prominent oder nicht prominent. Das ist klar. Also Australien aus meiner Sicht hat richtig gehandelt.
Aber wie sie es abgezogen
haben? Nicht sehr sauber. Nicht ein bisschen dumm gemacht, oder?
Sehr
meine, zuerst haben sie gesagt, sie dürfen, und nachher wieder nicht.
Aber warum haben sie gesagt, sie dürfen?
Weil er prominent ist und weil er richtig war fürs Open, oder?
Hat es eine Ausnahmebewilligung bekommen in einem Land, das extrem starke Corona-Regeln hatte während 2 Jahren. Schon mal ein Punkt. Und dann zweitens hat man dann immer eine Bewilligung gegeben, weil man irgendeinen Formfehler gefunden hat. Also materiell hat man das gar nicht untersucht. Und dann ist das noch tagelang weitergegangen, bis man sich dann der Materie irgendwie zugewendet hat. Und da hat man gesehen, er hat falsche Informationen gegeben, er hat sich widersprochen etc. Und er ist dann ausgeschlossen worden. Finde ich absolut richtig. Und du auch?
Ich finde es richtig, aber gleichzeitig muss ich sagen, das Verfahren ist eine Katastrophe.
Katastrophe?
Und vor allem auch am Schluss, weil am Schluss war ja die Begründung jetzt gewesen, im Prinzip mache ich praktisch Propaganda gegen das Impfen.
Das ist eine Begründung.
Ja, das ist eine Begründung, aber das geht eigentlich auch wieder nicht. Also, das ist ja gleich. Das Verfahren war eine Katastrophe gewesen. Zweitens finde ich ja die Politik von Australien, was Corona betrifft, katastrophal. Scott Morrison habe ich grosse Sympathie, finde ich ein super Premier, aber das habe ich nicht so gut gefunden. Aber ist ja egal. Ich finde noch einmal, die Regeln gelten halt, und die gelten, ob sie jetzt in der Schweiz gelten, oder England gelten, oder Australien. Du musst dich daran halten. Gleichzeitig muss ich auch ein bisschen sagen, habe eine gewisse Sympathie für den Djokovic, weil ich finde, das ist einfach wieder ein super Querulant. Ich habe gerne Querulanten. Ich finde das gute Leute, die den Mut haben, da hinzustehen, wenn es auch etwas Falsches ist. Ich finde das etwas Gutes. Und es ist logisch, dass er zum Nationalheld geworden ist in dem Land Serbien, wo in den letzten 30 Jahren vor allem als absoluter Böhlimann behandelt worden ist, was den Balkan betrifft. Ich finde, Serbien hat viel falsch gemacht, katastrophale Fehler gemacht, auch Massaker, auch Genozid und so weiter.
Auch.
Ja, alles, das hat alles gemacht.
Und aber Kroatien...
Die einseitige Stellungnahme, Parteinahme von uns im Westen gegen Serbien, für Kroatien, für Kosovo, ist meiner Meinung nach auch nicht ganz gerechtfertigt. Vor allem Kroatien, würde ich sagen. Auch Kroatien hat ziemlich viel Kriegsverbrechen gemacht und so weiter. Also Jugoslawien
aber
das ist komplex.
Nicht
nein, aber
reden.
Ich sage jetzt einfach, beim Djokovic habe ich dort eine gewisse Sympathie mit dem Djokovic. Ich habe auch eine gewisse Sympathie mit Serbien, die sich jetzt da wieder einmal schlecht behandelt fühlt. Ja, ich habe gewisse Sympathie mit Ländern, die einfach zu Bölimann oder zu Paria erklärt werden von der ganzen Welt.
Gut, aber dass er jetzt als der Nationalheld gilt, als ein Impfverweigerer, der eben so ein Märtyrer ist, weil er jetzt muss verzichten, dass er da in Melbourne kann antreten, vielleicht auch im nächsten Jahr, vielleicht jetzt dann auch in Paris etc. Das findest du gut?
Nein, Verfahren von Australien katastrophal. An sich der Entscheider richtig.
Nein, die Frage ist einfach, dass der Nationalhelm
ist. Ja, ich verstehe es. Ein Land, das seit 30 Jahren geprügelt wird, ist
ja,
klar,
nein.
Dass der Djokovic, der einer der besten Tennisspieler ist von allen von allen Zeiten, wahrscheinlich besser als unseren Roger Federer, muss man auch mal sagen, besser als der Roger Federer.
Wieso denn?
Das, weil er einfach mehr gewinnt. Es ist ja klar, wenn er jetzt in Australien antreten wäre, hätte er gewonnen wahrscheinlich, er würde auch in Paris wieder gewinnen, er würde in Wimbledon gewinnen und hätte den Federer und den Nadal überholt.
Also was Tennis verstehst du nicht so
nein,
sehr.
Aber das weiss ich jetzt. Und
nein.
Er zahlt einen unglaublich hohen
also
Preis.
Also in Paris hätte er nicht gewonnen,
für seine komische Vorstellung,
Nadal gewonnen.
Ja, aber für seine komische Vorstellung, die er hat über Gesundheit, weil er ist ja überall extrem. Ich meine, er hat ja irgendwie Zeug nicht operiert, weil er das Gefühl hatte, ich kann mich selber heilen. Ich meine, der spinnt, das ist klar,
okay.
Oder? Aber grundsätzlich finde ich, also man muss doch wirklich sagen, das ist doch eine Persönlichkeit, die so etwas aufsicht.
Aber da muss ich jetzt fragen, in dem Zusammenhang, ist es auch darum, dass du bei deinem Nebelspalt an einem Milos Matuschek ein Podium gibt, wo sagt, Impfungen sind verheerend und die Folgen sind katastrophal. Also ist das auch die gleiche These, die du dort vertrittst? Entgegen dem, was alle seriösen Fachleute sagen? Oder ist das einfach, du spielst ein bisschen mit deiner Community, um sich dort ein bisschen einzuschmeicheln?
Nein, also erstens bin ich einer anderen Meinung. Und das habe ich ein paar Mal gesagt. Ich bin absolut fürs Impfen. Ich habe überhaupt kein Problem mit Impfungen. Ich habe kein Problem mit der modernen Medizin. Ich glaube an die Wissenschaft.
Das wieso gibst du dem ein Podium
wieso
jetzt?
Wieso nicht? Wenn die Wissenschaft so sicher ist, dass sie Recht haben, dann halten wir das auch aus, dass es andere Meinungen gibt. Und ich verstehe unter Wissenschaft eben genau das, dass man jedes Dogma immer wieder kann hinterfragen.
Es geht
ich bin völlig
von
der Mal. Jede Erkenntnis kannst du wieder hinterfragen, auch wenn ich es nicht überzeugend finde. Ich finde es nicht überzeugend. Das, was ich gehört habe bis jetzt von Impfskeptikern, finde ich nicht überzeugend, aber ich kann mich auch irren. Und deshalb ist es wichtig,
darum
dass
man du offen,
ja, ich finde jede offene Diskussion wichtig.
Aber
ich finde, wir reden ja jetzt auch so. Du bist anderer Meinung als der
ja,
Job.
Aber ist gleich, das ist eben false balance. Wenn man, und der Rossi hat am Wochenende noch mal gesagt, wenn 95% die Meinung haben und 5% von irgendwelche Leute, die man nicht einmal genau weiss, ob es Fachleute sind, eine andere Meinung verbreiten, soll man denen ein Podium geben? Du bist dieser Meinung. Okay,
aber,
ich bin anderer.
Darf ich mir etwas sagen? Ich habe schon tausendmal gesagt. Wo Albert Einstein seine Relativitätstheorie aufgestellt hat, wie viel Prozent der damaligen Physiker haben zuerst gesagt, hat völlig recht, ist völlig klar. Ich würde behaupten, ich weiss es nicht genau, die überwiegende Mehrheit hat damals gesagt, er spinnt.
Und das ist nicht worden. Im Labor
Experiment. Ja, nachher haben sie es können beweisen. Gut. Aber er hat zuerst Theorie
falsch
aufgestellt.
Ja, gut.
Er hat zuerst Theorie aufgestellt.
Eine Theorie zu bestätigen und wenn man 7 oder 9 Milliarden Impfdosen verabreicht, das ist etwas anderes. Aber reden wir über Antonio Horta Osorio. Heute Morgen hat man es erfahren, hat müssen zurücktreten, nach absolut einmaligen Fall. Nach 8 Monaten den Präsident von der CS, nachdem die CS so viele Skandale erlebt hat, mehr als 6 Milliarden Buße haben die müssen zahlen in den letzten Jahren. Da hat man gesagt, da kommt einer und der macht einen Reinigungsprozess und der hat sich über Corona-Regeln hinweggesetzt. Andere haben gesagt, ja, das ist ein Kavaliersdelikt, das ist nicht so schlimm etc. im Vergleich zu anderen. Aber offenbar hat es gelangt, jetzt ist er draußen. Ist also schon extrem, was da passiert ist. Also, dass man jetzt das Gefühl hat, eben die Regeln gelten für alle. Und ich habe auch mit den Bankleuten geredet und die haben mir gesagt, wenn wir auf unserer Stufe uns das erlaubt hätten, wir wären sofort aus. Aber die oben durch, die können sich alles erlauben.
Genau. Und ich glaube, da sind wir gleicher Meinung. Ich finde, der Rücktritt ist absolut richtig. Ich glaube, Severin Schwan, der da eine grosse Rolle gespielt hat, hat das völlig richtig gespürt. Jetzt auch angesichts der Boris-Johnson-Krise, angesichts von Djokovic und so weiter, hast du das überhaupt nicht mehr begründen können. Und ich muss auch sagen, es geht ins Gleiche rein, oder? Es war eine unglaubliche Arroganz von dem CS-Präsidenten aus Portugal oder England. Er ist eigentlich jetzt Engländer. Ich finde, es war wieder genau das Gleiche, was wir schon ein paar Mal erlebt haben. Da kommt ein Ausländer, ist ein Manager, pfeift auf die Schweiz, es ist ihm völlig egal. Er nimmt zwar gerne unser Geld, aber unser Land ist ihm scheißegal. Ja, ist ihm scheißegal, was für Regeln da gelten. Ha, die dummen Schweizer. Ich finde es völlig richtig. Ich finde es auch gut, dass jetzt ein Schweizer als Präsident haben. Es muss aufhören, dass wir irgendwelche Star-Manager einfliegen, die man gar nicht kennt, wo man keine Ahnung hat. Ich meine, das ist ja der Vorteil von diesen Leuten.
Er hat Leute, ja, in England hat eine Ahnung gehabt. Er kommt also nicht direkt aus der Pampa.
Nein, er war absolut fähig, aber vom Charakter haben wir nicht so viel gewusst. Und offensichtlich hat er nicht so einen wahnsinnig guten Charakter. Oder es war auch so gewesen, und das, glaube ich, ist viel mehr der Fall. Für ihn war das jetzt ein netter Job gewesen, noch am Schluss von der Karriere.
Nein, noch nicht so am Schluss.
Ja, mehr
hat
oder weniger.
Hat 3 Millionen für 8 Monate kassiert, auch nicht schlecht.
Ist aber das letzte Amt gewesen, wahrscheinlich hat er gewusst.
Genau.
Und hat das Gefühl gehabt, das muss ich nicht so ernst nehmen, was da läuft. Und auch die Regeln muss ich nicht so ernst nehmen, ist mir völlig egal. Die CS hat das sehr gut gemacht.
Also das Wochenende hat mich jetzt erinnert an den 5 Hochzeiten und eine Beerdigung. Weil neben diesen beiden Losers, die wir jetzt gehört haben, oder die verloren haben, Djokovic und der Horta Soria, gibt es noch den Vincent Krichmeier, der hat dürfen antreten am Lauberhorn, obwohl er die Regeln nicht eingehalten hat. Besser gesagt, die FIS hat die Regeln, die eigenen Regeln nicht eingehalten und hat dann gewonnen, unserem Beat Feuz, hat er eigentlich den 4. Lauberhorn-Sieg vermasselt, obwohl er eigentlich nicht hat dürfen antreten. Und da ist jetzt eben die andere Haltung. Da hat man gesagt, der ist prominent, der ist da und da sind auch Österreicher in dem FIS-Komitee gewesen und dann ist die Höchststrafe eingetroffen. Er hat nämlich gewonnen und alle sagen, mein Gott, die Regeln gelten doch für alle, oder?
Ja, also meine, beim Fiss, ich hätte einen Bärendienst erweisen, das haben sie jetzt genau richtig gemacht, oder? Das ist alles falsch.
Gut.
Das geht nicht. Und jetzt haben wir noch den ganzen nationalen Furor in der Schweiz gegen das. Das ist eine Zumutung.
Also, das ist unglaublich, was sich da abspielt. Aber vielleicht noch viel bedeutender ist das, und das ist unser drittes Thema, und darüber reden wir in ein paar Sekunden.
Einfach saubere Stammdaten, einfach keine doppelten Einträge mehr, einfach alle wichtigen Informationen verfügbar, einfach bereit sein für die digitale Transformation und einfach wieder Vertrauen in Daten gewinnen. Holen Sie sich perfekte Stammdaten in Ihr Unternehmen. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Der Wladimir Putin droht mit Krieg, wenn seine Forderungen nicht erfüllt werden. Die sind im Klartext, Ukraine und Georgien dürfen nie der NATO beitragen. Das muss man ihm versprechen. Sonst droht er mit Krieg. Und er kommt auf Zustimmung. Kann er zählen, zum Beispiel der Roger Köppel von der Weltwoche macht für den Putin Stimmung, sogar im russischen Propagandasender und Regierungssender RT. Aber auch der Erik Guyer von der NZZ, Chefredakteur, sagt, die Sorgen von Russland über die NATO muss man ernst nehmen. Wo stehst du da jetzt in dieser Diskussion?
Also erstens möchte ich mal loben, dass wir so neutral sind, dass wir da so unterschiedliche Stimmen haben. Das ist doch gut. Jetzt, wenn die Russen die Zürich-Zeitung oder die Weltwoche lesen, haben sie das Gefühl, die Schweiz ist noch relativ neutral. Ich habe ein bisschen eine andere Position. Ich finde, es geht nicht, dass man den Russen kann sagen, ja, ihr dürft darüber bestimmen, welche Länder dürfen in die NATO oder nicht. Wenn das der Westen zugibt, das wäre eine Katastrophe. Dürfen wir nicht. Wirklich nicht. Aber gleichzeitig würde ich jetzt bei Russland einfach das erste Mal unglaublich Druck machen. Das heisst, aus meiner Sicht aufrüsten, Raketenstellungen in Tschechien hinbauen, in Polen hinbauen, am besten gerade noch in Estland hinbauen, die richtig zeigen, hört mal, wenn ihr da weitergeht, dann gibt es Krieg und wir sind bereit. Und was noch viel besser wäre, ist Nord Stream 2 schliessen, weil dann hätte Putin gar kein Geld mehr.
Also gut,
dann, wenn man stark ist, dann kann man anfangen zu verhandeln.
Gut, also Nord Stream 2 läuft gar nicht und es wird natürlich gesagt, wenn er angreift, dann wird das nie kommen. Und wenn man jetzt an Putin noch den Vorrang geben, dass er angreifen muss, muss man das machen, was der Markus Somm gesagt hat, möglichst dort noch viele Waffen anbringen. Ich muss übrigens sagen, um die juristische Situation anzuschauen, Russland hat in einem Vertrag 1994, in einem Vertrag von Budapest gesagt, wir garantieren die Unabhängigkeit von der Ukraine. Wenn die Ukraine die Atomwaffen, die dort aus sowjetischen Zeiten noch zurückgenommen werden, also aus der Ukraine hineingehen und nach Russland hineingehen, der Vertrag hat Russland gebrochen. Ganz klar, sie sind in die Krim gekommen, sie sind in die Ostukraine gegangen. Umgekehrt sagen sie, uns hat man versprochen, dass NATO nicht in den Osten geht, allerdings nicht schriftlich. Sie können es nicht vorlegen, sie können es auch nicht beweisen. Und ganz klar, die Länder haben natürlich Angst gehabt von den Russen, die unabhängig geworden sind. Nicht nur die baltischen Staaten, auch Polen, die x-mal von den Russen besetzt worden ist, etc. Und die haben das Gefühl, sie sind sicherer, wenn sie eben in der NATO rein sind. sind. Und jetzt plötzlich, nicht plötzlich, man hat natürlich eben auch die Situationen gehabt, in Abkhazien, Ossetien, in Georgien etc. und in der Ukraine. Jetzt will Putin noch eine draufgeben. 120'000 Soldaten an drei Stellen außerhalb der Ukraine sind die in Alarmbereitschaft. Und die ganze Welt hält den Atem an und sagt, gibt es eine neue Kuba-Krise?
Ja gut, aber eben, du hast vorher zwar gesagt, das bringt gar nicht, wenn man Waffen hinstellt, im Gegenteil. Wieso hat Russland überhaupt die Verträge gebrochen, weil sie keine Sanktionen haben müssen befürchten?
Sie haben Sanktionen gehabt.
Offensichtlich bringen die ja gar nichts.
Zu wenig.
Bringt nichts. Ich meine, was wirklich etwas würde bringen, ist ja, dass man sie ausschliessen würde aus dem ganzen internationalen Clearing-System.
Das ist angedroht
worden.
Das würde
etwas bringen, ja. Ob das der Herr Biden, der Schwächling, noch wird machen, glaube ich nicht. Die Amerikaner machen sowieso nichts. Also meine Prognose ist sowieso, Putin wird sich durchsetzen, aber es ist nicht gut.
Wie wird er sich durchsetzen?
Ich weiss es nicht.
Ja, mit sich Krieg.
Vielleicht nicht, weil für einen Krieg ist auch zu riskant, weil Ukraine ist ein grosser Brocken. Das ist nicht Krim. Also ein Krieg in der Ukraine könnte für einen auch schief
gehen. Aber er kann innerhalb von 24 Stunden kann er das Land lahmlegen mit cybermässig aus der Luft verbomben.
Mal schauen, noch einmal. Das ist ein Riesenland und über den Krieg kann gewöhnen, bin ich nicht ganz sicher. Deshalb ist für einen auch ein Risiko. Und deshalb bin ich überzeugt, er würde sehr schnell back down, wenn klar werden würde, der Westen tut das nicht akzeptieren. Aber zurzeit ist es so, dass der Westen überall nachgibt. Und ich finde auch, wenn man jetzt würde sagen, ja, bei der NATO ist es ein bisschen übertrieben, dass man so ausdehnt hat und so weiter. Nein, das ist falsch. Das ist absolut falsch. Du hast es vorher erwähnt, völlig zu Recht. Polen, ich habe es extra nachgezählt, in seiner Geschichte ist etwa 10-mal annektiert worden oder dezimiert worden von Russen. Die haben jeden Grund, dass sie Angst haben vor den Russen. Jeden guten Grund. Und von dem her finde ich völlig okay, dass die NATO-Mitglied werden wollen. Aber schau, die Russen kannst du nicht einschränken, wenn du mit ihnen reden willst, oder wenn du lieb sein willst, oder wenn du ein bisschen Biden-mässig einfach sagen, ja, wir reden miteinander. Schau, was die Amerikaner jetzt machen, wird zu Krieg führen.
Ah, sagst du. Gut, also ich meine, sie haben nicht nachgegeben, sie haben der ultimative Forderung gegeben, man muss schriftlich festhalten, dass die Länder nie kommen in die NATO. Haben die gesagt, das ist ein No-Brainer, machen wir überhaupt nicht, etc. Jetzt, wenn man den Zeitplan anschaut, man hat gesagt, Mitte Januar bis Mitte Februar werden so eine Zeit, um angreifen, bevor da der Tau kommt, bevor dann die Panzer dann auch noch in dem Sumpf dort irgendwie stecken bleiben. Aber wenn man jetzt schaut, das Datum, 4. Februar ist der Putin in Peking, Eröffnung der Olympischen Spiele. Er hofft dort natürlich auf viele Medaillen, er ist ja ein Sportler und so, wie man weiß, auch viel Prestige. Also bis Ende Februar eigentlich passiert dort sicher nichts Kriegerisches, aber später ist es noch offen. Glaube ich, das Zeitfenster, wo die ganz grossen Gefahren sind, ist wahrscheinlich erst nach dem Ende der Olympischen Spiele.
Ich weiss nicht, vielleicht ist gerade das Zeitfenster Olympische Spiele für ihn günstig, weil dann die Chinesen auf jeden Fall auf seiner Seite sind und das sind sie ja sowieso.
Eben, da muss er nicht. Also aber wäre ein Olympisches Spiel in Krieg anzetteln?
Wäre gar nicht so eine schlechte Idee.
Ja.
Also ich würde jetzt, wenn ich jetzt Berater wäre von Wladimir Putin, würde ich sagen,
er kann sich alles vorstellen.
Jetzt losschlagen. Nein, also ich meine, es ist doch völlig klar, Roger, und es ist einfach bitter. Sie werden losschlagen, wenn die Amerikaner nichts also, machen. Das ist einfach so.
Sie machen etwas.
Sie machen etwas
und auch die NATO macht es und auch Westeuropa und eben die Drohung, die du jetzt erwähnt hast, wegen dem Clearing-System, wegen Nord Stream etc., die sind nicht ohne und da wird sich der Wladimir Putin mehr als einmal... Und es gibt jetzt auch Meldungen, dass eventuell der Putin sagt, okay, wenn ihr so nahe an unsere Grenzen kommt mit Atomwaffen, gehen wir auch an. Man redet jetzt von Kuba wieder um Venezuela, nur noch 5 Minuten in der Luft, sind dann die Atombomben, wo dann fast keine Zeit mehr ist, um dagegen zu reagieren. Und das erinnert dann wieder an die Kuba-Krise.
Auch das würde ich Putin empfehlen. Ich würde jetzt auf Kuba kommen. Und nein, sicher. Und er wird es auch machen. Weil ich meine, jetzt ganz ehrlich,
aber Kubaner,
es
das
hat
noch
nie wollen. In den letzten 40 Jahren einen schwächeren Präsident gegeben in Washington. Ja, wirklich nicht. Und wenn es jetzt nicht machst als russischer Präsident, dann bist du dumm. Und ich halte ihn nicht für dumm.
Also, gut, dumm ist er ganz sicher nicht. Er ist raffiniert. Er ist, wenn ich in einem Roman von John le Carré gelesen habe, zwar noch ein fünfklassiger KGB-Spion gewesen, also das ist nicht so gut gewesen, aber als Präsident und als einer, der an der Macht kann bleiben kann, ist er vor. Aber vielleicht gleich noch ein Wort dazu, dass ein Roger Köppel jetzt zu RT geht. am russischen Propagandasender, um dort eine Stimmung zu machen für den Putin. Würdest du das auch machen, wenn sie dich fragen?
Ich tue überall auftreten. Ich habe da keine Hemmung. Ich finde das okay. Was ich dann sage, wäre ja eine andere Frage. Oder? Also ich würde
Das ist der Punkt.
Aber grundsätzlich bin ich eigentlich ein Gegner davon, dass man die ganze Zeit sagt, ja, dort gehe ich nicht hin, das kann ich nicht und so weiter. Ja, ich wäre auch zu jedem, ich habe einen Artikel mal geschrieben, in einem PDA, Vorwärts, glaube ich, habe ich sogar mal einen Artikel noch geschrieben über das Wirtschaftspapier von der SP. Ich habe keine Hemmungen gehabt. Ich schreibe auch bei den ganz Linken.
Früher, das sind Tempi Passati. Also
jetzt aber ich war nie Kommunist, Roger.
Aber bei der PDA hast du geschrieben. Anyhow, also das war unsere Sendung in dieser Woche. Hoffen wir, dass wir nächste Woche eine weitere Sendung machen können, wo noch Frieden ist in Europa, nicht das Eintritt, wo der Markus Sommer uns da angedroht hat. Jetzt geht es weiter im Programm vor Ort. Ja, schönen Abend und viel Vergnügen.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.